Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. So hat der Prophet Jesaja seinen Leuten ins Stammbuch geschrieben und so schreibt er es uns heute auch hinter die Ohren und ins Herz. Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Das wollen wir tun. Und deshalb treffen wir uns heute, deshalb hören wir auf ihn. Mein Name ist Matthias Köhler. Wir sagen das jetzt inzwischen für die, die nur die Predigt nur hören können und nicht sehen können. Also mein Name ist Matthias Köhler, ich bin Vorsitzender beim Christusbund und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich jetzt zu unserem Gottesdienst. Einen Gottesdienst feiern wir ganz ohne gemeinsame Lieder, ohne gemeinsames Treffen. Manche Gemeinden machen noch Lieder dazu, das finde ich gut. Auch wenn der Gottesdienst anders ist wie gewohnt, aber er findet eben mit unserem gemeinsamen Herrn statt. Deshalb ist es Gottesdienst, weil Jesus da ist, weil wir die Bibel haben und weil Gott uns heute was zu sagen hat. Ich bete mit uns. Lieber Herr, du bist da, darauf kommt es an. Mehr brauchen wir nicht, nur dich. Das ist ein Wunder, dass du dich so an dein Wort gebunden hast, dass du uns begegnen möchtest, wenn wir die Bibel aufschlagen. Dass du reden möchtest. Du bist da und wir sind auch da. Mit allem, was uns beschäftigt, mit dem, was uns froh macht, mit unseren Sorgen und Ängsten. Wir sind jetzt da vor dir mit unserer Einsamkeit, auch mit der Schuld unseres Lebens, mit der Schuld, die heute und in den vergangenen Tagen aufgelaufen ist. Wir sind da mit unseren Zweifeln und mit unserem laschen Glauben. All diese Dinge bringen wir dir und legen sie vor dir ab. Wir wenden uns genau deshalb an dich, weil wir dich brauchen. Wohin sollten wir denn sonst gehen? Du hast alles, was wir brauchen. Du bist alles, was wir brauchen. Und wir möchten jetzt hören, wirklich hören auf dich. Mach unsere Herzen und unsere Ohren auf für dich. Amen. Wir schlagen jetzt miteinander die Bibel auf. Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Propheten Jesaja. Heute kommen wir zum 5. Kapitel, also Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Wir überschreiben die Predigt mit diesem kurzen Satz: Das heilige Volk Gottes Weinberg. Das heilige Volk Gottes Weinberg. Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. In der Regel nennt man diesen Abschnitt das Weinberglied und Sie merken gleich, warum das so heißt. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kältekufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Wenn wir den Propheten Jesaja lesen, dann werden wir ja mitten hineingenommen in die Geschichte Israels, so zwischen 740 und 700 vor Christus. Und in diesem Abschnitt wird deutlich, die Beurteilung Gottes, die er über Israel ausstellt, fällt nicht gerade positiv aus. Mein erster Gedanke, mein erster Punkt heute: Der Weinberg Gottes, sein Volk. Vers 7 haben wir es gelesen. Der Weinberg des Herrn ist das Haus Israel. Dieses Bild für Israel, der Weinstock oder der Weinberg, hat sich gut eingebürgert und durchgesetzt in Israel. Am Eingang des Tempels zur Zeit Jesu, da hing so ein goldener Weinstock und zeigte den Israeliten immer: Wir sind der Weinstock Jahwes. Aber wir haben es gelesen, es war ein trauriger Weinstock, ein trauriger Weinberg. Tragische Geschichte. Nicht nur, weil es Israel so gegangen ist, sondern weil das ja auch immer unsere Geschichte ist. Gott tut alles, damit der Weinberg gut wächst. Alles stimmt. Wir haben es gelesen. Der Boden stimmt. Der Weinberg wurde auf einem fetten Hügel angebaut, Vers 1. Die Pflege stimmt, Vers 2. Er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Das Gewächs stimmt auch, Edelreben. Damit meint er das Volk Israel. Und wenn wir es auf uns übertragen, wir sind Edelreben im Weinberg Gottes. Er tut alles, um die Frucht dann auch gleich zu verarbeiten. Er will keltern, er will was davon haben. Auch das ist doch eine Wertschätzung Gottes uns gegenüber. Was wir so produzieren in unserem Leben, ist ihm nicht egal. Nein, genau das möchte er haben, er möchte es gebrauchen. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Vers 2. Damit ist die ganze Tragik angesprochen. Die ganze Tragik im Volk Israel und oft auch die Tragik in unserem Leben. Er wartete, dass der Weinberg Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Und jetzt macht Gott was Seltsames. Er nimmt uns mit in den Gerichtssaal. Es kommt zur Verhandlung zwischen ihm und uns. Nur seltsam, er setzt uns auf den Richterstuhl. Es geht um die Frage, hätte der Angeklagte Gott noch mehr für den Weinberg machen können, damit er Frucht bringt? Vers 3 und 4. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Was hätte ich noch tun sollen? Und wir als Richter müssen sagen, nein, du hättest nicht mehr tun können. Alles, was getan werden konnte, hast du Gott getan. Dem Richter, also uns, bleibt nichts anderes, als sich selbst zu verurteilen. An Gott lag es nicht, dass unser Leben so fruchtleer geblieben ist. Es lag nur an uns. Gott ist im Recht mit seinem Gericht über uns und sein Gericht ist hart. Er überlässt sein Volk sich selbst. Vers 5, ich lese es nochmal. Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Er überlässt sein Volk sich selbst, er entzieht seine Pflege und seinen Schutz, er reißt den Zaun ein und die Mauern, er schützt sein Volk nimmer. Das wäre schon schlimm genug, denn das alleine bedeutete schon den sicheren Untergang. Wenn Gott uns nicht mehr bewahrt, dann bedeutet es den sicheren Untergang. Aber Gott überlässt sein Volk nicht nur sich selbst, sondern er treibt die Zerstörung seines Volkes aktiv voran, ob uns das passt oder nicht. Ich werde den Weinberg zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln sollen er aufgehen. Ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Aktiv beteiligt sich Gott daran, dass der Zaun entfernt wird, dass die Mauer niedergerissen wird, dass kein Regen mehr kommt. Warum das? Weil Gott Frucht erwartete und es war keine da. Der Weinberg, das Volk Gottes. Mein zweiter Punkt. Der Weinberg ist eigentlich zum Fruchtbringen da. Der Weinberg ist eigentlich zum Früchtebringen da. Was ist Frucht? Ich zitiere jetzt immer wieder Konrad Eisler, der ein kleines Büchlein geschrieben hat über das Wort von Jesus, über den Weinstock und die Reben, das man im Johannesevangelium in Kapitel 15 nachlesen kann. Das Büchlein heißt übrigens ganz schlicht Frucht bringen. Also was ist Frucht, ist unsere Frage. Zuerst mal, was Früchte nicht sind. Was Früchte nicht sind. Früchte sind keine Blätter. Wir sollen Frucht bringen und keine Blätter. Manche tragen ihren Taufschein, ihre Konfirmationsurkunde, ihre Traubescheinigung, ihren Kirchensteuerzettel, ihre Brot für die Weltspendenquittung als fromme Feigenblätter vor sich her. Sie wollen sich keine Blöße geben. Aber Blätter sind halt keine Frucht. Wir sollen Frucht bringen, keine Blätter. Und wir sollen Frucht bringen und keine Blumen werden. Das ist ja unser heimliches Ideal, ein Blumendasein. Jeder will eine schöne Blume sein. Keine Brennnessel natürlich und kein Kaktus, aber eine Rose oder eine Lilie oder eine Orchidee. Aber darum geht es nicht, dass wir eine Blume werden, die bewundert wird. Blumen sind keine Frucht. Wir sollen Frucht bringen, aber keine Blüten treiben. Wo Gruppen und Gemeinden nur blühen, da haben sie das Eigentliche verfehlt. Denn Blüten sind nicht Frucht. Der Befehl heißt nicht, nun blüht mal schön, sondern seid fruchtbar. Das ist ja sogar in der Schöpfung so. Jesus sieht da durchaus nicht in der Blüte das Ziel der Schöpfung, wie schön die Blüte auch sein mag, sondern in der Frucht. Ihr müsst alle mal um Ostern rum oder kurz vor Ostern nach Weilheim kommen, an unseren Heimatort. Und da müsst ihr durch die Obstwiesen gehen. Weilheim und die Gegend ist ja bekannt für die vielen Kirschbäume. Überall blühen die. Das ist atemberaubend. Und am liebsten hätte man es, das würde immer so bleiben. Die würden das ganze Jahr blühen. Aber dann gäbe es keine Kirschen. Dann gäbe es keine Frucht. Und die Bäume pflanzt man in der Regel, um die Frucht zu ernten. Die Frucht entblättert sogar die Blüten und die Blüten müssen verwelkt abfallen, dass Frucht kommen kann. Das gefällt uns nicht, wir wollen ja blühen. Deshalb, so sagt es Konrad Eisler, ist die blühende christliche Gesellschaft ständig auf der Flucht vor der Frucht. Also, all das kann es nicht sein. Jesus möchte Frucht, keine Blüten, keine Blätter, keine Blumen, Er möchte Frucht. An vielen anderen Stellen des Neuen Testaments geht es auch darum, Jesus sagt in der Bergpredigt mal, Matthäus 7, Vers 19, ein jeglicher Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zitiere nochmal Konrad Eisler, das sage ich jetzt extra dazu, dann bin ich ein bisschen aus dem Schneider, das ist ein hartes Wort, das er sagt. Konrad Eisler sagt, fruchtlose Christen sind nicht nur nutzlose Christen, sondern ein Hindernis im Reich Gottes. Sie gehören zu den sperrigen Gütern, die man abräumen muss. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. In seinen letzten Tagen sehen wir Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Matthäus 21, Vers 19 folgende. Am Wegrand steht ein Feigenbaum. Jesus hungert. Er will nach einer Frucht greifen in diesem Baum und hat dann nur Blätter in der Hand. Und daraufhin regt sich so zum letzten Mal sein heiliger Zorn über diese blühende, aber unfruchtbare Frömmigkeit und er verflucht den Baum. Unsere Gemeinden sind inzwischen an manchen Stellen so große Bäume geworden. Manche Gemeinden sind auch kleinere Bäume. Aber jetzt kann man sich vor diesen schönen Bäume hinstellen und ihn und diese Bäume bewundern. Und man kann sie auch belächeln. Man kann sich auch in den Schatten legen und sich darin wohlgehen lassen oder in seine Zweige setzen und wie die Vögel auf alles pfeifen. Aber das sucht Gott nicht. Gott sucht keine Pfeifen. Er sucht keine Schattenparker, sondern er sucht Früchtebringer. Und deshalb betet mit und ringt mit und arbeitet mit. Jesus darf in unserem Gemeindebaum nicht ins Leere greifen und dann nur Blätter oder Blüten in der Hand halten. Jesus darf in unserem Lebensbaum nicht nur ins Leere greifen und nur Blätter und Blüten bekommen, sondern er möchte Frucht sehen in unseren Gemeinden und in unserem Leben. Etwas Schlimmeres als der Fluch Gottes könnte uns ja gar nicht passieren. Also das alles sind Früchte nicht. Aber was sind denn dann Früchte? Mein zweiter Punkt unter meinem zweiten Hauptpunkt, also 2.2, was sind Früchte jetzt? Schauen wir zuerst in Jesaja 5 nach, in Vers 7. Da beschreibt Gott, was er an Frucht erwartet. Er wartete auf Rechtsspruch. Und siehe da, Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Darauf wartet Gott, auf Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit. Und das heißt in der Bibel meistens so viel wie, er wartet darauf, dass wir dem Bund Gottes mit uns entsprechend leben. Das muss man doch sehen, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat und wir diesen Bund auch dankbar angenommen haben. Da muss man das doch in unserem alltäglichen Leben sehen. Das ist das, was Gott erwartet als Frucht in meinem Leben und in der Gemeinde. Was ist Frucht? Wir finden in der Bibel da viele Dinge, dass andere durch uns zum Glauben an Jesus finden. Wenn wir als Christen von Frucht reden, dann meinen wir oft genau das. Das ist unsere Frucht. Leute, die durch uns auf Jesus aufmerksam geworden sind. Natürlich kommt jeder zum Glauben, weil der Geist Gottes und Jesus selber an ihnen gearbeitet hat. Aber Frucht unseres Lebens ist, dass wir diese Menschen mit Jesus in Verbindung gebracht haben. Ja, tatsächlich, das erwartet Jesus auch von uns. Das ist eine wichtige Frucht. Aber das ist noch lange nicht alles, was in der Bibel Frucht genannt wird. Darauf dürfen wir jetzt Frucht nicht reduzieren. Es ist viel mehr. Zum Beispiel jede positive Veränderung meines Charakters. Wäre Frucht? Wenn sich mein Sinn verändert, das, was mir wichtig ist, wenn sich das verändert, vielleicht ist es eine größere Frucht, nicht nur dem anderen von Jesus zu erzählen, sondern dem, der mir immer auf die Nerven geht, einmal wirklich wohlwollend zu begegnen. Eine herrliche Frucht, die Jesus bei uns sucht, ist die, dass uns so eine Grundfreude durchs Leben begleitet und nicht so eine Grundunzufriedenheit und so eine Grundundankbarkeit und so einen Grundgrießkram. Echte, offene Freundlichkeit, dass mein Leben Güte ausstrahlt, das will Jesus in die Hand bekommen, wenn er in meinen Lebensbaum greift und nach Frucht sucht. Kurz sagt Gott uns das durch Paulus ja so, ein ganz bekannter Vers in Galater 5, Vers 22 und 23. Was ist Frucht? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Bei Israel hat Gott ins Leere gegriffen. Die Folge war ein schlimmes Gericht. Und vielleicht geht es dir so wie mir. Wenn ich über diese Früchte rede, dann steigt bei mir die schlimme Ahnung hoch, dass der Herr Jesus in meinem Baum auch nur Blätter findet. Und ich bekomme die fast so schlimme Ahnung, dass meine Frau und meine Kinder nicht nur die Ahnung haben, sondern dass die auch viele Beweise oder Beispiele nennen könnten, wo in meinem Leben zwar Blätter und Blüten zu finden sind, vielleicht Dinge, die schön aussehen, aber Früchte wie Freundlichkeit und Geduld und Güte und Treue und Sanftmut finden sich so wenig. Wie leer ist mein Früchtekorb vor Gott? Und das macht mich traurig. Und manchmal auch richtig frustriert. Auch frustriert im Glauben. Wenn es euch auch so geht, dann muss ich euch aber was Seltsames vorlesen. Gerade mal 22 Kapitel später im Jesaja-Buch redet Gott nochmal über seinen Weinberg. Die Zeiten haben sich noch nicht sonderlich verändert damals. Und jetzt hört sich dieses andere Weinberglied nochmal so ganz anders an. Jesaja 27, Abvers 2. An jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg. Besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke. Damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Nacht und Tag. Zorn habe ich nicht. Oh, fände ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir. In den kommenden Tagen wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Was ist da geschehen auf einmal? Vorher hieß es noch, in Dornen und Disteln soll er aufgehen. Jetzt heißt es, wenn ich Dornen und Disteln finden würde, ich würde drauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Ich will meinen Weinberg beschützen. Vorher hieß es, ich reiß den Zaun ein und die Mauern. Was ist geschehen? Geschichtlich müsste man sagen, Israel ist zerstreut im babylonischen Exil. Das hat Jesaja schon vorausgesehen. Und er hat gewusst, wenn es dann mit Israel so schlimm geworden ist, dann brauchen die den Trost Gottes wieder. Gott verheißt die Wiederherstellung Israels. Ich werde mich um meinen Weinberg wieder kümmern. So war es in der Geschichte. Ist er dann auch nach 70-jähriger Gefangenschaft dann auch wieder so geworden. Israel kam wieder nach Hause in ihr Land, bekam dort wieder ihren Sitz. Theologisch oder, soll ich sagen, dogmatisch könnte man sagen, zwischen Jesaja 5 und Jesaja 27, da steht was ganz Spannendes. Da steht, Johannes 15. Da ist der Weinberg Israel, der nichts taugt, in Johannes 5. Entschuldigung, Jesaja 5. Da ist der Weinberg Israel, der nichts taugt, bringt keine Frucht, wird von Gott dahingegeben. Und dann taucht auf einmal Jesus auf. Und er sagt diese bekannten Worte in Johannes 15: Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Israel. Ich bin so, wie Israel als Volk immer hätte sein sollen. Und Gott sieht sein Volk im Lichte dieses wahren Weinstocks und ruft aus: Ein prächtiger Weinberg. Besingt ihn. Ich pflege ihn. Ich behüte ihn Tag und Nacht. Zorn habe ich nicht. Jesus hat die Frucht gebracht, zu der Israel nie fähig war. Das gilt für uns auch. Hast du den Eindruck, bei dir gibt's nicht viel zu ernten? Das kann ja ganz bedrängend sein, am Ende unseres Lebens, wenn der Rückblick so leer bleibt. Oder in der Mitte unseres Lebens, jetzt sind wir so auf dem Höhepunkt angelangt, aber was habe ich bisher Bleibendes geschaffen? Dann müssen wir neu verstehen, Frucht bringt Jesus, nicht ich. Frucht bringt Jesus, nicht du. Wir kommen immer an den gleichen Punkt in unserem christlichen Glauben. Wegschauen von uns, hinschauen auf Jesus. Was zählt, finden wir bei ihm. Aber für uns geht es dann noch einen Schritt weiter. Wir könnten auch sagen, Jesus bringt die Frucht, die wir nicht bringen können. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Der Satz ist falsch. Jesus bringt die Frucht, die wir nicht bringen können. Nein, Jesus nimmt uns mit hinein in sein Wesen, in den Weinstock, der er selbst ist. Und da können wir Frucht bringen. Wir können das, was Israel nie konnte. Und das liegt nicht in uns, sondern weil wir Reben sind. Übrigens, Reben sind ja nicht nur Anhängsel am Weinstock, sondern Teil davon. Ich habe früher immer gedacht, der Weinstock ist dieser Stamm, dieser knorrige Stamm des Weinstocks und die Reben hängen halt dran. Aber ich habe gelernt, der Weinstock ist alles zusammen, dieser Stamm und die Reben. Wir sind nicht nur ein Anhängsel an Jesus, sondern ein Teil von ihm. Es kommt in unserem Glaubensleben alles drauf an, dass wir das nicht nur als Bild verstehen, sondern als Wirklichkeit. Also, wir sollen Frucht bringen. Und jetzt ein dritter Punkt. Der Weinberg ist wirklich zum Früchtebringen da. Vorher habe ich ja, mein zweiter Punkt hieß ja, der Weinberg ist eigentlich zum Früchtebringen da. Und jetzt klingt es ein bisschen anders. Ich hoffe, Sie bemerken das. Der Weinberg ist wirklich zum Früchtebringen da. Das ist es, was uns Christen auch heute noch gilt, wenn wir mehr sein wollen als kirchliche Trittbrettfahrer, die nur auf- und abspringen, je nachdem, ob es uns gerade passt. Wenn wir mehr sein wollen als christliche Genießer, die nur konsumieren. Wenn wir mehr sein wollen als frömmelnde Sittenwächter, die nur kritisieren. Wenn wir Jünger sein wollen, Nachfolger, Mitarbeiter, dann gilt dieser Befehl Jesu: Bringt Frucht. Aber jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt. Man kann super drüber predigen und allen ein schlechtes Gewissen machen. Wir haben noch zu wenig Frucht. Wir sollen doch Frucht bringen. Und auf einmal setzt uns das unter Stress, wie bei der Arbeit auch. Da muss man immer Leistung bringen, sonst wird man nicht befördert oder verliert gar seinen Job. Wie in der Schule, da muss man gute Noten mit nach Hause bringen, sonst hat man auf dem Arbeitsmarkt keine Chance. Nur wer sich so richtig anstrengt, der schafft's. Kommt jetzt zu all dem Stress am Werktag auch noch Druck am Sonntag auf uns zu? Bringt viel Frucht? Nein, Gott sei Dank nicht. Immer wenn es um Frucht geht in der Bibel, da wird nicht befohlen, da wird nicht angetrieben. Ich habe schon mal gelesen davon, dass es Bauern gibt, die haben in ihrem Kuhstall eine Stereoanlage montiert, damit die Kühe mehr Milch geben. Aber dass es sowas auf einem Feld gibt, dass irgendein Landwirt sein Feld mit Mozart beschallt, damit der Weizen besser wächst, das habe ich noch nie gehört. Aber mag es vielleicht geben, es gibt ja alles. Bei der Frucht, wenn es in der Bibel um Frucht geht, da geht es nie um Befehl, da geht es nicht um Druck, da muss man nicht schaffen, da muss man bleiben. Bleiben ist die Devise. Bleiben bringt Frucht. Und jetzt noch zwei Punkte. Was heißt bleiben? Der erste Punkt noch zum Bleiben. Ich möchte es mal so nennen, wer drin bleibt, bringt Frucht. Und auch das habe ich von Konrad Eisler so abgeguckt. Wer drin bleibt, bringt Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt Jesus in Johannes 15. Am besten, Sie lesen diese Verse aus Johannes 15 nachher nochmal. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Darin soll ich bleiben, im Weinstock Jesus. Wer das verstehen will, der muss mal in einem Weinberg gewesen sein. Im Winter ist es ein trostloser Anblick. Da kommen nur ein paar Stecken aus dem Boden raus. Sieht alles irgendwie tot aus. Nur ein paar Wurzeln sieht man im Boden. Und dann wird es Frühjahr. Der Weingärtner kommt und schneidet den Stock so, dass nur der Stamm und zwei Äste, die nach links und rechts gebunden werden, übrig bleiben. Der Weinstock sieht ein bisschen aus wie ein Kreuz. Dann treiben die Säfte an den Schnittwunden, bilden sich kleine Tropfen, die zur Erde fallen. Der Fachmann sagt dann, der Weinstock blutet. Dann irgendwann schießen quasi über Nacht so viel Zweige und Blätter hervor, dass der eigentliche Weinstock völlig drunter verschwindet. Ein Wunder der Schöpfung. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, das bin ich. Und das ist wahr. Seine Wurzeln hat er ganz tief hineingetrieben in die Welt seines Vaters. Er lebt nicht aus sich selbst. Er lebt vom Vater und aus der ganz engen Verbindung mit ihm. Ich bin der Weinstock. Das ist ein sehr demütiges Wort. Im Psalm 92, Vers 13, da steht vom Gerechten, dass er wie ein Palmbaum grünen wird und wie eine Zeder auf dem Libanon wächst. Könige hat man manchmal mit Eichen verglichen. Und Jesus sieht sich nicht als Zeder oder Eiche, sondern als Weinstock im Winter. Er hatte keine Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. So sieht Jesaja 53 den gekreuzigten Jesus. Wie ein Weinstock im Winter. Ich bin der Weinstock, das ist ein opferbereites Wort. Seine Arme werden links und rechts hinausgebunden. Jesus hängt am Kreuz, dann schneiden sie ihm in die Seite, sodass er blutet und stirbt. Golgatha ist der trostloseste Anblick, den es in der Welt gibt. Ich bin der Weinstock. Das ist aber auch ein kraftvolles, ein neuschaffendes Wort. Über Nacht bricht plötzlich neues Leben hervor. Am Ostermorgen wird wahr, was Jesus vorhergesagt hatte. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Neues Leben ist keine Einbildung, sondern Wirklichkeit geworden. So ist Jesus. Und in dieser Lebensphäre sollen wir drinbleiben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wir in ihm und er in uns. Das geht, weil von uns da steht, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Christen sind Zweige am Weinstock Jesus. So einfach hat Gott es für uns eingerichtet. Wir sind nicht die Wurzeln, die das Wasser suchen müssen. Wir sind nicht der Stamm, der alles tragen muss. Wir sind auch nicht die Krone, die über alles hinausreicht. Wir müssen auch nicht glänzen. Wir sind Zweige, die am Stock bleiben und von dort nehmen, was sie brauchen. Wir müssen nicht suchen, wir müssen nicht tragen, wir müssen nicht glänzen. Wir müssen nur bei ihm bleiben, in ihm drin. Diese organische Wesensverbundenheit mit Jesus ist die Grundlage allen Glaubens, ist die Grundlage von echtem Jüngertum. Wie bleibt man denn in Jesus? Nochmal Johannes 15, Vers 7, da steht's: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Deshalb machen wir so ein Zinnober um die Bibel. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bleibt ihr in mir. Gottes Wort will nicht nur immer wieder gehört werden, sondern Gottes Wort will bleibend in uns verwahrt werden, verarbeitet werden, so wie es über Maria steht. Sie bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. So bleiben wir in ihm, wenn sein Wort in uns bleibt. Luther hat mal seinem Friseur geschrieben: Am Abend musst du eine Stelle aus der Heiligen Schrift in dem Gedächtnis mit dir zu Bette nehmen, womit du wiederkäuend wie das reine Tier sanft einschlafen magst. Und wenn du am Morgen aufstehst, wirst du es wie eine Hinterlassenschaft vorfinden von gestern. Wir brauchen diese Verbindung dringend. Zum anderen bleiben wir mit Jesus verbunden, wenn wir die Gebetsverbindung nicht abreißen lassen. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Nochmal Johannes 15, Vers 7, wo es darum geht, wie man in ihm bleibt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir drin bleibt und an mir dran bleibt, der bringt Frucht. Es sind immer wieder die gleichen Dinge, die unser Christenleben am Laufen halten. Beschäftigung mit der Bibel und das Reden mit Gott. Und ein zweites noch: Wie bleibt man denn? Wer drunter bleibt, der bringt viel Frucht. Wer drunter bleibt, das muss ich erklären. Wieder müssen wir einen kleinen Ausflug in den Weinberg machen. Dann nämlich, wenn über Nacht Leben hervorschießt, überall zeigen sich Zweige und Blätter, das Leben blüht. Und dann kommt der Wengerter, wie wir schon abends sagen, und schaut sich das Ganze an. Und er steht nicht da und sagt: Wow, toll. Er lässt sich von der Pracht nicht täuschen. Er sieht auch die wuchernden Schosse, die nur die Säfte stehlen. Er weiß, dass nicht alles, was grün ist und was so schön das Gewächs voll macht, nicht alles hilft zur Frucht. Er nimmt das Messer und schneidet die Wasserzieher raus. Nur so können Trauben wachsen. Sonst gibt es nur Blätter und keine Frucht. Und daran denkt Jesus, wenn er sagt in Johannes 15 nochmal, Vers 2, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Schauen wir mal unser eigenes Leben an. Was ist da alles ein Wasserzieher? Alle Abende in unserem Terminkalender voll. Zu Corona-Zeiten ist es ein bisschen ruhiger, aber sonst. Alle Abende voll. Wie viele Wasserzieher sind da dabei? Längst nicht alles, was wir tun, ist dazu nütze, dass unser Leben fruchtbar und sinnvoll wird. Wir verzetteln uns so oft. Und deshalb schießt vieles ins Leere. Von einem lieben Bruder habe ich einen Kalender bekommen, der hat den Titel: Es gibt so vieles, was man nicht muss. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Es gibt so vieles, was man nicht muss. Und deshalb kommt Gott, dieser gute, liebende Winzer, mit dem Messer und schneidet ab und nimmt weg. Wie schneidet er das weg? In der Regel, indem er es uns durch sein Wort klar macht. Dass er uns klar macht: Matthias, da hast du doch falsche Prioritäten. Und manchmal, wenn wir auf sein Wort nicht hören, dann hat Gott noch andere Möglichkeiten, aus unserem Leben die Wasserzieher herauszuschneiden. Vielleicht erleben wir das jetzt gerade, wie Gott uns in unserer Isolation so manche Wasserzieher abschneidet. Vielleicht sogar in unserer Gemeinde. Da werden gerade viele Dinge abgeschnitten. Dinge, die uns sehr wertvoll sind und die uns wehtun. Aber sicher werden auch ein paar Wasserzieher abgeschnitten, bei denen wir uns gut überlegen müssen, ob wir die wieder wachsen lassen wollen, wenn wir es wieder dürften. Lieber weniger Wasserzieher, dafür mehr Frucht. Nützen wir doch die Zeit jetzt, wo uns die Wasserzieher genommen werden, dass wir wirklich unsere Reben wieder ganz eng an Jesus anschließen. Dann hätte diese Zeit einen ganz großen Segen für uns. Gott reinigt unser Leben. Und wer das begreift, der bekommt ein neues Verständnis seines Lebens. Und da ist es so wichtig, dass wir Gott nicht aus der Hand laufen, auch wenn die Schnitte wehtun. Entbehrungen, Verzichte, Pannen, Sackgassen. Lass uns da nicht weglaufen, sondern lass uns drunter bleiben, wenn Gott, der große Wengerter, uns reinigt. Früher haben manche gebetet, und ich will das Gebet so gar nicht für mich sagen. Ich hätte zu große Furcht davor, dass Gott es vielleicht wirklich so tut. Aber vielleicht ist doch ein ganz weises Gebet. Die alten Frommen haben gebetet: Heiliges Winzermesser, schneide tief hinein, bin noch nicht gereinigt, wie ich sollte sein. Nur der Gereinigte bringt Frucht, der da drunter bleibt. Und nur der da drin bleibt und dran bleibt an Jesus. Und dann heißt auch bei uns: Was für ein Weinberg, ein prächtiger Weinberg, besingt ihn. Das gilt für alle. Für die gilt: Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So will's Jesus mit uns machen. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, du suchst Frucht bei uns. Und wir können nur dankbar sagen: Du bringst die Frucht, die du suchst. Danke dafür. Wir wollen wie die Rebe an dir dranbleiben. Und dann darfst du Frucht durch uns wirken, wie du möchtest. Wir wollen dranbleiben an dir. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch allen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Seid Gott befohlen.